So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Dreier-Talks. Wir haben einen Themenvorschlag bekommen von dem Tim Schöne, was wir heute bequatschen sollen. Und zwar ist es das Hochstapler-Syndrom. Das ist ein sozialpsychologisches Phänomen, bei dem sehr fähige Menschen, also Menschen, die ziemlich gut in einer Sache sind, das Gefühl haben, dass sie selber eigentlich gar nicht so gut sind, wie die meisten Menschen es von ihnen glauben. Und haben dann häufig Selbstzweifel und das Gefühl, eben ein Hochstapler eigentlich zu sein und diesen Ruf, den sie genießen, gar nicht gerecht zu werden. Vielleicht findet sich der eine oder andere da in so einer Situation wieder. Ich persönlich kann sagen, ich habe tatsächlich schon mal solche Situationen erlebt. Aber bevor ich von mir erzähle, würde ich einfach mal hier in die Runde geben an Gatlin und Benedikt, was die vielleicht schon für Erfahrungen mit diesem Thema haben.
Ich fand das so interessant, da zum ersten Mal von zu hören, weil ich habe mich ja schon, sag ich mal, in sehr jungen Jahren mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung und so beschäftigt und dann auch meinen Auftritt so sehr früh gehabt. Und da kam auch relativ schnell, ich sag mal, ein gewisser Erfolg oder einfach so ein anderes Hören auf mich. Und ich habe mich da echt grundsätzlich sehr wohl mitgefühlt und fand das cool und dachte mir, hey, cooler Erfolg und passt alles. Und trotzdem war manchmal so dieses Gefühl davon, aber ich habe doch ehrlich gesagt jetzt einfach nur irgendein paar Bücher gelesen, ja, ein bisschen Psychologie studiert, das machen ja viele, Bücher haben ja auch viele gelesen, auf den Seminaren waren ja auch viele, da mache ich mir so ein paar eigene Gedanken, aber es war so, wo ich mir dachte, okay, wenn ich mir jetzt irgendwie Hochleistungssportler anschaue oder irgendwelche Genies anschaue, da sehe ich, okay, die haben was Herausragendes gemacht, aber ich doch nicht so wirklich. Und warum habe ich dann mehr Erfolg quasi in Anführungszeichen verdient oder habe ich den überhaupt verdient im Vergleich zu anderen? Und dann hatte ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dieses Imposter-Syndrom so super krass hatte, aber ich würde schon sagen, dass es so manchmal emotional mit dabei war, gerade in so, sagen wir mal, negativeren Phasen, wo er sich nicht so gut gefühlt hat. Und als ich das dann zum ersten Mal gelesen habe, ich dachte mir echt, wow, okay, krass, habe ich noch nie von gehört. Und trotzdem, und es hat mir dann dadurch so vieles bei mir selbst auch erklärt. Und allein das zu wissen, hat eine enorme Last von den Schultern gebracht.
Ja, mega interessant. Also ich muss auch sagen, ich habe Schwierigkeiten gehabt, es bei mir irgendwo auch mal zu definieren oder überhaupt zu schauen, in welchem Bereich ist es mehr vorhanden und in welchen weniger, weil ich tatsächlich aus der heutigen Sicht ein ganz anderes Mindset habe, ganz andere Glaubenssätze. Sprich, wenn der Gedanke schon kommt, das kannst du nicht, sage ich so, Mindset, warte mal. Es gibt bestimmte Gründe, warum du es vielleicht noch nicht so gut kannst, aber das heißt trotzdem nicht, dass du es gar nicht kannst. Und dann ändere ich mein Mindset halt in die Richtung, dass es mir wieder mehr hilft. So, ja, wo ich aber sagen kann, dass ich das schon gespürt habe, ist einmal ganz stark im Schauspiel. Da war ich, ich erinnere mich, ich war in so einer Werbeagentur halt drin. Aus Zufall bin ich da reingekommen. Und Ende letzten Jahres war es dann so, ich habe dann so E-Castings immer mitgemacht oder auch normale Castings und halt nie verstanden, warum ich auch überhaupt in dieser Agentur bin. Und also ich habe es absolut gar nicht gepeilt. Und dann kam irgendwann halt so dieses Job-Werbedreh-Angebot von Chibo für so eine Werbung. Und da habe ich dann die Hauptrolle bekommen. Und dann war ich da auch am Set und ich war so aufgeregt. Ich habe mir fast in die Hosen geschissen, weil ich echt dachte, Alter, wie kommen die auf die Idee, mich zu nehmen und dann noch für die Hauptrolle? Ich habe in meinem Leben noch nicht sowas gemacht, außer halt so Schauspielunterricht, aber das ist nicht damit zu vergleichen. Das ist ja keine Praxiserfahrung in dem Sinne, das ist noch einfach was anderes. Und ja, richtig runtergespielt, wackelige Knie gehabt und dann habe ich es tatsächlich ganz gut gemeistert. Und da dachte ich, krass, in dem Bereich habe ich es ganz, ganz dolle. Aber das ist meine Erfahrung erstmal bis dato.
Anders, wie sieht es da bei dir aus?
Ja, ich habe da auch ähnliche Erfahrungen wie ihr beide und bei mir tatsächlich im Feld Tanzen, was wahrscheinlich einige Leute überraschen würde. Für die Leute, die es nicht wissen, also ich tanze Hip-Hop, war auch bei vielen Meisterschaften unterwegs und bin da 2014 Deutscher Meister geworden mit meiner Tanzpartnerin. Aber es war immer ganz komisch für mich. Ich habe mich nie wirklich so gefühlt, ey, du bist Deutscher Meister und kannst Hip-Hop tanzen. und habe mich damit gar nicht richtig anfreunden können. Es war super merkwürdig. Und wenn dann Leute angefangen haben, hey, der kann krass tanzen, und dann ziehen die mich da bei einer Party in einen Circle und wollen, dass ich dann da irgendwelche Moves ziehe. Das war für mich schon merkwürdig und unangenehm sogar ein bisschen, weil ich irgendwie die Befürchtung hatte, ich werde diesem Ruf deutscher Meister nicht gerecht. Wahrscheinlich lag es daran. Ich glaube aber, das kommt daher, dass man gewisse andere Unsicherheiten hatte, also in meinem Fall. Und ich habe den Eindruck, dass das Hochstapler-Syndrom oder auch Imposter-Syndrom eben genannt, dann mit deiner Unsicherheit oder mit einer Unsicherheit dann noch verstärken, dann auftritt. Also dass Unsicherheiten dieses Syndrom noch verstärken. Ich glaube, da gibt es auch relativ viel Forschung, dass Menschen, die neurotizistisch sind, tendenziell eher das Hochstapler-Syndrom haben. Neurotizismus, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, ist eine Persönlichkeitsdimension in der Psychologie, die im Prinzip sagt, wie emotional stabil man ist. Und Menschen, die eben emotional tendenziell instabil sind, sind eher die Leute, die dann ein hochgradiges Imposter-Syndrom aufweisen können. Deswegen glaube ich, ist das viel, auch jetzt hinsichtlich von Therapie oder wie man damit dann umgeht, viel, viel innere psychologische Arbeit. Mhm.
Safe. Also, es ist ganz interessant, dass du das sagst mit dem, gerade in dem Bereich, wo du so unbestreitbar überdurchschnittlich gut warst, dass du in diesem Bereich das hattest. Und tatsächlich, also ich bin jemand, der sehr niedrige Werte auf Neurotizismus hat. Allerdings, auch wenn ich es irgendwo hatte, dann in diesem Bereich auf jeden Fall. Weil in den anderen Bereichen habe ich es halt einfach nicht gekonnt, konnte ich es halt nicht. Oder, das ist halt interessant, dann kommt dann eher so eine falsche Arroganz. Ich habe mir überlegt, als ich dieses Thema gehört habe, weil, wie gesagt, der Jonas hat es vom Thema eingebracht, dann habe ich gleich irgendwie an den Dunning-Kruger-Effekt denken müssen, der so diese Thematik ist, dass, einfach gesagt, nicht so intelligente Leute sich ja für relativ intelligent halten und die intelligenten Leute, die halten sich für nicht so intelligent. Und ich glaube, das kann, so also unabhängig jetzt von Intelligenz, eigentlich genau dieser Effekt sein, weil jetzt zum Beispiel in meinem Bereich, im Bereich Kommunikation, wenn du dich nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, dann denkst du dir, naja, ich kann ja reden, es gibt manchmal einen Streit, aber das gehört ja zur Kommunikation dazu, läuft ja eigentlich alles ganz gut. Also reden kann ja letztendlich jeder. Oder wenn du da im Fernsehen dir manchmal die so Kochsendungen anschaust von so Leute, die irgendwie ein Restaurant aufgemacht haben und jetzt irgendwie bankrott gehen, so ja, kochen kann ja jeder, macht ja jeder auch so. Ne? Und das ist halt so diese vielleicht falsche Arroganz, dass wir es auf dem Grundlevel vielleicht schon gut können und dann sagen, jo, passt alles. Und dadurch, also ich kann jetzt nur für mich in dem Fall reden, dass ich halt in dem Bereich immer mehr eingestiegen bin, habe ich dann dadurch eigentlich noch mehr gesehen, was es noch zu lernen gibt. Und anstatt jemand, der sich gar nicht damit beschäftigt hat, sagt, ja, ich kenne ja eigentlich schon ganz gut Kommunikation, ne? War es dann eher so, dass ich dann gemerkt habe, wow, da ist noch so viel zu lernen und ich bin jetzt vielleicht NLP-Master, aber ich bin ja noch kein Trainer, so auf die Ebene. Und dass das vielleicht dann dadurch kommt, dass wir einfach, dadurch, dass wir gut in einem Bereich werden, eher sehen, was es noch alles zu lernen gibt, als, und das fand ich gut von dem, Gatlin, was du gesagt hast, das andere Mindset zu haben, weil mittlerweile, ich habe das wirklich gar nicht mehr, nicht, weil ich irgendwie arrogant geworden bin oder sage, nö, da gibt es jetzt nichts mehr für mich zu lernen, im Gegenteil, ich sehe sogar noch mehr, nur, ich habe mal irgendwo diesen Satz mitbekommen, ich fand den so cool, egal, ob du bei Schritt 2 bist oder bei Schritt 100 bist, du kannst jemanden, der gerade bei Schritt 1 ist, weiterhelfen, zu Schritt 2 zu kommen. Und das finde ich so eine wichtige Sache von, egal wo du gerade stehst, du kannst anderen Leuten helfen, zumindest dahin hinzukommen, wo du gerade bist. Und deswegen darfst du noch von anderen lernen, die noch weiter sind. Aber von denen, die dahin kommen wollen, wo du bist, bist du aus deren Sicht der Experte. Genau wie du damals diese Leute auch für dich als Experten gesehen hast.
Ich glaube, die Sicht ist super hilfreich, wenn man auch karrieremäßig in einem Zweig drin ist, wo es schon darum geht, sein Wissen so konkret mit anderen Menschen mitzuteilen, weil so viele Leute so qualifiziert sind und so viel Erfahrung haben und es dann aber nicht loswerden, weil da ja gewisse Widerstände sind. Das, was du eben davor gesagt hast, hat mich sehr an ein Zitat erinnert, wo ich eben nochmal gerade bei Google geschaut habe, von mir ist es entstammt und es stammt von dem guten Aristoteles. Der meinte...
Guter Freund von mir.
Ja, genau. Je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Und ich glaube, das ist der Punkt, tatsächlich auch bei uns allen. Als du davon eben erzählt hast, Benedikt, ist mir auch wie die Schuppen von den Augen gefallen. Im Basketball, was nun der Großteil meines Lebens war, habe ich mich da eigentlich jetzt auch wieder gefunden. Weil genau wie ihr das irgendwie auch beschrieben habt, so, obwohl man ganz gut ist, hat man aber auch eine gewisse Weitsicht, was man ja eigentlich noch können müsste, und einem fallen ganz andere Sachen auf, wie der Winkel fliegt bei einem selbst, wenn man wirft, wie der Winkel fliegt bei anderen und dass der Winkel ja eigentlich viel besser ist als der eigene. Und um ehrlich zu sein, habe ich tatsächlich dann immer sehr, sehr viel überdacht. Und das hat mich sehr gehindert, meine Leistung abzurufen, außer in den Spielen, wo es eh egal war. Und auf einmal war ich befreit von den Gedanken, weil ich dachte, es ist ja eh egal, wie ich werfe. Ja, siehe da, auf einmal konnte ich befreiter spielen und dementsprechend auch Leistung abrufen. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr interessant, wenn wir vielleicht mal drüber reden, wie können wir damit umgehen, unabhängig davon, ob es jetzt wirklich ein Syndrom ist, ob wir das irgendwie diagnostizieren in dem klinisch-psychologischen Rahmen oder wenn es auch nur die Thematik möglicherweise bei der einen oder anderen Person ist, dass diese Person das Gefühl hat, sich manchmal selbst zu unterschätzen und sich selbst im Weg zu stehen, weil da Widerstände sind.
Ja.
Wie geht ihr damit um? Oder wie seid ihr in der Vergangenheit damit umgegangen? Jonas, du vielleicht auch im Tanzen oder vielleicht auch in anderen Bereichen?
Ja, ich habe ein sehr effektives Mittel gefunden, was auch sehr häufig mit in psychotherapeutischen Maßnahmen in diesem Kontext angewendet wird und ich auch nur so uneingeschränkt, ja fast uneingeschränkt eigentlich empfehlen kann. Und zwar im ersten Schritt sollte man sich bewusst machen, dass dieser Expertenstatus, also das, was man glaubt, was ein Experte ist, dass man da ein Stück weit sich bewusst macht, was heißt das überhaupt? Ein Experte ist jemand, der, genauso wie Benedikt gesagt hat, Schritt 2 gegangen ist und du bist bei Schritt 1. Das heißt aber nicht, dass der Experte bei Schritt 50 sein muss. Und ich glaube, wir sollten versuchen, mal ein Stück weit realistischer die Leute einzuschätzen, die vielleicht einfach ein bisschen ja eine große Begabung haben oder irgendwo drin gut sind. Die sind dann halt da drin ein bisschen besser als die meisten. Aber das war's. Punkt. Fertig. Sehr ernüchternd, aber so ist es. Zweiter Schritt, und das hat mir sehr, sehr viel geholfen, die Sachen, die ich gut kann oder wo ich geglaubt habe, ich kann die gut, aber ich diese Zweifel durchaus hatte, ich habe mir wirklich mal einen Stift und einen Zettel genommen und konkret aufgeschrieben, was denkt meine innere Stimme da? Was denkt meine Stimme um? Was sagt mir diese Stimme? Ja, im Prinzip tanzt du gar nicht so gut und die 1-0 da ist eigentlich gar nicht verdient gewesen in dieser einen Klausur und bla bla bla. Nee, das schreibe ich erstmal alles schön auf und ersetze sie dann mit schlimmigeren Gedanken. Also Gedanken, die in einer positiveren Richtung gehen und diese ersetzen. Also zum Beispiel 1-0 hast du nur bekommen, weil du Glück hattest und die Aufgaben sind eh leicht. Nee, du hast viel gemacht und du hast viel gelernt, 3 Wochen echt intensiv was gemacht und dafür hast du diese 1-0 bekommen, weil du dir das verdient hast, zack. Und das ist am Anfang erstmal ein bisschen schwierig, weil man das sich so vor Augen führt und das gar nicht richtig spürt. Aber wenn man das wiederholt, dann kommt das immer auch intern an.
Tatsächlich saß ich vor relativ kurzem, vor ein paar Wochen erst, mit ein paar Leuten nach oder während eines Seminars am Mittag so am, oh nee, es war nach dem Seminar, genau, irgendwie am Mittagsessenstisch. Und dann haben wir auch über dieses Thema Imposter-Syndrom geredet. Und dann hat er davon erzählt und ja, und ich fühle mich da manchmal wie ein Hochstapler. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, ganz ehrlich, die Frage, ob du zu Recht da bist, die würde sich ein Hochstapler nie stellen. Der würde es für akzeptiert nehmen oder sagen, ja, ich bin richtig hier oder oh, ich muss jetzt gut täuschen. Aber allein die Tatsache, dass du die Frage stellst, bedeutet, dass du nach diesem Dunning-Kruger-Effekt auf jeden Fall auf der besseren Seite bist. Wenn du auf der schlechten Seite bist, sagst du entweder, oh ja, ich bin super oder sagst, no, ich bin halt nicht gut. Aber du willst es gar nicht hinterfragen, wie gut du quasi wärst. Und da habe ich heute den Live-Call von Gatlin bei uns im Mentoring von gestern, den du hattest, nachgehört. Und da, ich fand es so einen geilen Satz, den du genannt hast. Das Gras ist grüner dort, wo wir es bewässern, wo wir es gießen. Und dann dachte ich mir, ja klar. Und ich finde, das ist in der Situation auch ganz wichtig, wie Jonas schon gesagt hat, gieß halt einfach nicht diese negativen Gedanken, sondern gieß die positiven Gedanken im Sinne von, was kannst du gut? Und da kann es, glaube ich, hilfreich sein, manchmal auch einen Blick von draußen zu bekommen, weil den werfen wir dann oft ab. So, wenn ich mir denke, wie haben Leute mir jetzt schon Komplimente gegeben, wie gut ich tanzen kann? Also nicht mir, sondern Jonas. Und wie haben Leute mir Komplimente gegeben, wie gut ich kommunizieren kann? Oder was auch immer, Basketball spielen kann oder ähnliches. Und wenn wir dann merken, okay, Leute, die da in Anführungszeichen sogar Ahnung von haben, wie der Basketballtrainer, wie der Tanzlehrer oder Kollegen, die sagen das und auch andere Leute, die sich halt einfach das mitbekommen haben, dann kriegen wir da, glaube ich, schon mal eine zusätzliche Perspektive drauf. Und dann ist es aber ganz wichtig, ich glaube, das kann der erste Schritt sein, aber der zweite Schritt sollte immer sein, wie kann ich selbst zum einen sagen, ich darf noch weiter lernen, da gibt's noch mehr, und trotzdem darf ich selbstsicher und selbstbewusst mit dem Stand sein. Selbst wenn ich noch auf Schritt 0,5 bin, dann sage ich, okay, ich bin selbstsicher den Schritt 0,5 gegangen. Dann maße ich es mir nicht an, jemand, der schon auf 1 ist, auf 2 zu helfen. Aber ich maße es auch mir nicht selbst an, nicht selbst zu sagen, hey, yes, ich bin da sicher auf dem Stand. Mhm. Und guck da, was ich an Ressourcen habe und gieße die, sage ich jetzt einfach mal, dass es grüner wird und mehr wächst.
Ich habe tatsächlich 2 Schritte, die man ganz gut anwenden kann. Jetzt sehr verhaltenstherapeutisch. Aber das erste Punkt bezieht sich tatsächlich auch extern kommunizieren mit Menschen, die da sind, wo man selbst gerne sein möchte, oder Menschen, die man selbst als gewisse Experten betitelt. Finde diese Menschen, unterhalte dich mit diesen Menschen und frag wirklich deine eigenen tiefsten Bedenken ab bei diesen Menschen, ob die diese Bedenken auch haben, hatten. Meistens ist es so, hatten sie tatsächlich auch irgendwo mal in ihrer Karriere auf dem Werdegang zur Expertise, sag ich mal. Und was ich da manchmal oder sehr oft gesehen habe, ist, dass diese Menschen exakt mit dem gleichen Wasser kochen, was auch wir genau jetzt gerade zur Verfügung haben. Also vielleicht da eine kleine Backstory, ein Klient, den ich hier in Hamburg habe, arbeitet halt im Fernsehen. Und ich habe das große Glück, dass der mich halt manchmal mitnimmt zu so Sendungen, die er dann moderiert. Und dann sehe ich halt einige Leute aus dem Fernsehen, wo ich mir sonst immer so dachte, boah, krass, krass. Und dann unterhalte ich mich mit denen oder sehe zu, wie sie sich mit anderen unterhalten und denke mir so, ach krass, der ist ja auch unsicher. Die ist ja auch unsicher. Die macht da ja auch einen Fehler. So gut, wie es im Fernsehen ist, sieht die Person gar nicht aus. Nein, aber ich merke dort richtig, ach krass, ich habe die Person überschätzt und nicht im Negativen, dass ich die Person damit runtermachen wollen würde, sondern eher bei mir sehe ich dann, ich habe die Person überschätzt, weil ich mich unterschätzt habe. Das ist der eine Ansatz. Und der zweite Ansatz ist eine Frage, die ich mir immer stellen würde, wenn man in einer Situation ist, wo man irgendwie Bedenken hat mit seiner eigenen Leistung. Und zwar die Frage, warum habe ich das Recht, gut genug zu sein? Warum habe ich das Recht, jetzt schon gut genug zu sein? Ich bin auf Schritt 1. Warum habe ich das Recht, gut genug zu sein? Ich habe bei 0 angefangen. Ich habe bei -3 angefangen. Sieh mal da, wo ich bin. Und das in ganz, ganz verschiedenen Bereichen. Super anwendbar, finde ich.
Richtig cool. Mir fällt gerade was anderes ein. Geht jetzt in die andere, auf die andere Seite der Verteilung, sage ich mal, und zwar dieser Dunning-Kruger-Effekt. Das ist eine witzige Anekdote, wie ich finde. Und zwar gibt es da noch Studien, da hat man Leute gefragt, ja, wie attraktiv glauben sie sind sie? Mhm. Hat man ihn dann gefragt, so in der Gruppe, und ja, wenn wir Menschen perfekt rational wären, dann müsste ja eine Normalverteilung rauskommen. Also einige super attraktiv, einige gar nicht attraktiv und die meisten so irgendwie in der Mitte. Und tatsächlich war es so, dass alle irgendwie überdurchschnittlich attraktiv waren. Also alle schätzen sich überdurchschnittlich attraktiv ein im Vergleich zu der Gruppe, in der die Frage gestellt wurde. Okay, bisschen lustig. Wie intelligent schätzen sie sich im Vergleich zu der Gruppe ein? müsste eigentlich auch eine normale Verteilung rauskommen oder irgendwas Gleichverteiltes, so. Nee, auch alle überdurchschnittlich intelligent. Okay. Wie schätzen Sie Ihre sozialen Kompetenzen ein? Wieder das Gleiche. Und fragt das über mehrere Domänen. Okay. Wie glauben Sie, wie bescheiden sind Sie im Vergleich zu der Bescheidenheit sollte man ja dann denken, so bescheidene Leute sollten sich realistischer einschätzen. Ja, alle sind überdurchschnittlich bescheiden. Okay. Okay. Ich glaube, das veranschaulicht ganz gut so ein Stück weit den Dunning-Kruger-Effekt. Das ist ein bisschen so ein Overconfidence-Bias, also dass man sich ein bisschen selbst überschätzt. Ja, Benjamin, du wolltest gerade was dazu sagen.
Ja, weil ich glaube, das ist interessanterweise, auch wenn es kontraintuitiv scheint, genau das, was diese Dynamik noch mehr verstärkt, weil alle sich nach außen so toll präsentieren, sagen, ja, ich bin so gut, aber die natürlich genauso diese Unsicherheiten vielleicht drin haben, nur wenn sie halt da in der Befragung sitzen, dann sind sie super confident, aber wenn sie dann wirklich am Steuer sitzen oder wirklich in der sozialen Situation sind oder wirklich so, dann kommen vielleicht auch diese Unsicherheiten raus und dann sieht man, wie Gatlin schon gesagt hatte, dass die alle mal hatten oder haben. Und was mir da auch noch gekommen ist, ich fand das sehr cool von dir, Gatlin, was du gesagt hast mit dem Vergleich dich mit anderen, um sie aber auch, so, die sind vielleicht jetzt nicht so perfekt, oder zum anderen, was mir ganz viel geholfen hat, ich habe mich oft mit Leuten verglichen, die da jetzt halt zum Beispiel aus meiner Sicht Experten sind, Speaker-Kollegen, Trainer-Kollegen und so weiter, habe aber die Zeitkomponente völlig außer Acht gelassen, wo ich mir dachte, also dadurch, dass ich dann nochmal neu gedacht habe und so, okay, mein Mentor macht das Ganze halt schon seit 30 Jahren oder was? Oder nee, der macht sogar seit 40 Jahren, glaube ich, könnte sein. So. Und oder andere machen das seit 5 Jahren auch
nur. Tony Robbins wurde auch mit so einer Stimme geboren.
Ja, genau. Ja, und das ist es aber wirklich so. Überleg mal, wie viele Jahre da drin sind und wo standen die zu dem gleichen Zeitpunkt, wo du jetzt gerade stehst. Und das hilft, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Perspektive zu geben.
Ja. Halt Leistung auch als Prozess ansehen und ja, nicht als, das ist meine Leistung und fertig, sondern nee, meine Leistung kann tatsächlich wachsen.
Und?
Ja?
Ja.
Erzähl.
Auch noch verknüpft mit diesem Gedanken von, vergleiche dich nicht mit anderen, sondern vergleiche dich nicht mit anderen, sondern vergleiche dich mit dir von gestern. Weil das hilft wirklich dir. Weil selbst, ist egal, ob jemand das schon 10 Jahre macht oder 2 Jahre macht oder was auch immer, jeder Mensch hat ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Im Negativen, na, wir hatten jetzt letzte Folge Rassismus, aber auch im Positiven, irgendwelche Connections, irgendwelche woanders aufgewachsen oder irgendwie Geld zur Verfügung gestellt bekommen oder andere Ressourcen oder vielleicht auch einfach nur Glück. So, kann ja alles sein. Und jeder andere hat andere Voraussetzungen, im Positiven wie im Negativen, als du. Heißt, der einzig valide Maßstab bist du selbst von gestern. Und dann kannst du schauen, wie hast du dich entwickelt.
Ja, ja.
Da gerade, wo du diese eine 12 Rule for Life zitiert hast, so ein Stück weit, fällt mir eine zweite ein. Und zwar, behandle dich wie einen guten Freund, den du was Gutes wünschst. Also im Sinne von, wenn man mal auch wirklich diese Selbstzweifel hat und sich auch ein Stück weit harsch selbst fertig macht, dann versuch mal, dich selbst als einen Freund zu betrachten. Also, dass du gerade mit einem Freund sprichst, jemand, der oder Freundin, die dir am Herzen liegt. Und versuch dann, etwas zu sagen, was du dieser Person raten würdest. Und da würdest du wahrscheinlich nicht sagen, ey, du bist wirklich scheiße und du kannst es einfach nicht. Ist mal übertrieben gesagt, sondern man würde da auf einer ganz anderen Perspektive miteinander kommunizieren. Und das kann man sich sowohl einfach mal aufschreiben oder auch, ja, im Gedanken geht auch. Aufschreiben halte ich immer für eine effektivere Methode. Und das dann wirklich versuchen zu emotional zu verinnerlichen, das kann auch sehr hilfreich sein.
Ich glaube, eine der größten Problematiken ist halt, es ist ja nicht schlimm, sich schwach zu fühlen. Es ist nicht schlimm, nicht zufrieden zu sein mit dem, was man gerade leistet. Es ist nicht schlimm, all diese Emotionen zu fühlen. Was schlimm ist, ist, wenn du diese für deine Realität hältst und dich darauf ausruhst und nicht weitergehst. Das ist halt das Schlimme. Das meinte tatsächlich eine sehr, sehr gute Freundin meiner Oma. Da war ich wegen eines sportlichen Events sehr, sehr traurig. Und sie meinte, du, das ist okay, wenn du heulen musst. wenn du in der Ecke liegst und heulst, ist okay, mach. Aber sorg bitte dafür, dass du irgendwann auch wieder aufstehst. Mhm. Und ich finde das ganz wichtig. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem, was du gerade gesagt hast, Jonas. Wenn du dich als Freund oder Freundin behandeln würdest, dann würdest du doch eher wahrscheinlich dir dasselbe raten. Erstens, gib dem ganzen Raum. Natürlich, du darfst unzufrieden sein. Du darfst dich so und so fühlen. Aber was macht dann ein guter Freund, eine gute Freundin? Ermutigt auch wieder zum Aufstehen und hält die Hand wahrscheinlich hin und zieht die Person nach oben. So, was löst Mutmachen jetzt aus? Ja, Mutmachen gibt der anderen Person hier wieder Kraft. Und das ist das Ding. Wir sollten uns in den Momenten wieder Kraft geben. Und jetzt fällt uns das manchmal vielleicht ein bisschen schwer, weil wir haben dann uns eine Realität oder Glaubensmuster aufgebaut, wo wir denken, ja, aber ich weiß ja, dass das gar nicht so stimmt. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, den ich sehr, sehr interessant fand, als ich den im Psychologiestudium erfahren habe. Und zwar, dass die Menschen erfolgreicher werden beruflich, die sich selbst tatsächlich ein kleines bisschen überschätzen. Nicht signifikant überschätzen, aber mehr als der Durchschnitt. Das sind die Menschen, die beruflich erfolgreicher werden. Und das erinnert mich jetzt wieder an einen schönen Satz von Richard Branson, großartiger Unternehmer und Milliardär, der meinte, wenn du ein Angebot bekommst, etwas zu machen, du dir aber nicht sicher bist, ob du es kannst, sag ja, mach den Job und lerne erst danach, wie es wirklich geht.
Saugeil. Richtig cool. Und ich hab da die Stimme meines Mentors im Kopf, der sagt, wir sollten mehr auch wie Kinder sein, weil ein Kind liegt nicht am Boden und sagt, oh, der da kann stehen, der da kann laufen, das ist ja viel zu gefährlich und das kann ich ja noch gar nicht, dann lass es einfach. Nö. Er macht es einfach, er probiert es einfach und allein dieses, ich fand es sehr interessant, ich habe dann so einen Kurs von ihm auch gehört, er sagt, er empfiehlt, schau zurück mit einem positiven Fokus. Also schau dir nicht die ganze Scheiße in deiner Vergangenheit an, sondern mit einem positiven Fokus. Aber anstatt zu sagen, ja, und schau auch in die Zukunft positiv, also in die großen Visionen, dass du alles schaffen wirst, ne, wow, tschakka, zu sagen oder zu hoffen, dass alles gut wird, wenn alles scheiße war oder so, schau mit einem positiven Fokus in die Vergangenheit und mit einem, wo du sagst, ich schaue mir den Schmerz auch in der Zukunft an, weil ich weiß, klar, es werden Herausforderungen kommen, es werden Schwierigkeiten kommen, ich muss wachsen, um weiterzukommen, um noch erfolgreicher oder größer oder was auch immer zu werden. Aber das hat ein Kind auch schon gemacht, weil es weiß, wir sind alle in der Entwicklung und wir dürfen in diese Entwicklung reingehen und dann auch sehen, dass wir nach Richard Branson diese neuen Herausforderungen annehmen dürfen.
Sehr cool. Und gerade jetzt auch mit Hinblick auf die Zukunft. Und da gibt es auch eine sehr, sehr spannende Studie, wie ich finde, die zeigt, dass Veränderung viel schneller und viel stärker vorkommt, als wir es meistens vermuten. Also die Studie war grob so aufgebaut, man hat im Prinzip Leute genommen zu mehreren Zeitpunkten und gefragt, hey, okay, was glaubst du, wie sehr wirst du dich in den nächsten 5 Jahren verändern? Hat die dann gefragt, zum späteren Zeitpunkt, wie sehr hast du dich in den letzten 5 Jahren verändert? Also wie sehr hast du dich tatsächlich verändert? Und hat das dann miteinander systematisch verglichen und es kam wirklich immer heraus, dass die Leute einfach massiv unterschätzt haben, wie sehr sie sich in diesen 5 Jahren verändern werden. Und in 5 Jahren, so die Schlussfolgerung der Studie, kann unglaublich viel passieren. Also innerlich, persönlich, extern, karrieremäßig, sozial, alles Mögliche. Und mit diesem Bewusstsein an die Zukunft ranzugehen, dass da viel passieren kann und vor allem jemand, der ein großes Potenzial hat. Und ich gehe davon aus, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das hier hören, ein riesiges Potenzial haben, weil sie sich mit Weiterbildung und so...
Kennen die alle persönlich, haben es alles geprüft.
Wir sind nur die Besten der Besten.
Genau, so sieht's aus. Dann dürft ihr ja gespannt sein, was in den nächsten 5 Jahren euch erwartet. Und selbst mit diesem Wissen, dass in diesen nächsten 5 Jahren wahrscheinlich mehr kommt, als ihr euch denkt, selbst dann wird sogar wahrscheinlich mehr kommen, als ihr denkt. Also, wir werden, also für uns trifft das ja genauso zu. Also ich glaube, wir unterschätzen uns wahrscheinlich immer noch nach, was in den 5 Jahren passieren wird.
Ja. Ich habe das einmal nur für mich durchgedacht. Also jetzt mal ohne Studie. Überleg mal für dich, wie alt warst du vor 5 Jahren? Mhm, okay, abgezogen, weiß ich. Wie sehr hast du dich innerhalb der letzten 5 Jahre verändert? Und du so, oh krass, ja, da war ich ein ganz anderer Mensch. Also da. So. Und jetzt, wie geht's jetzt weiter? Ja gut, jetzt bin ich eigentlich auf einem guten Stand. Also so bleibt es jetzt, glaube ich, eigentlich von meinem Mindset, von meinem, passt, so geht's weiter. I'm not sure.
Da gibt es so ein geiles Zitat. Und zwar auch von der Person, glaube ich, die diese Studie gemacht hat. Die einzige Konstante im Leben ist Veränderung.
Ja. Bis der eher von Konfuzius kam, oder? So in die Richtung, wie ich es nicht irgendwie liebe.
Doch, aber es ist
auch weit,
ja?
So, ja.
Ich weiß gerade nicht, von
wem du gehst, also was auf jeden Fall von... Ah, oh, shit. Ich meine, es wäre von Konfuzius. Wirklich, also... Ja. Du gehst nicht zweimal in den gleichen Fluss.
Mm.
So, weil wenn du rausgehst, bist du ein anderer Mensch, als wenn du nochmal reingehst.
Mm.
So. Mm. The only constant is change. Ja.
Ja, und ich glaube, was da ein wichtiges Denkmuster auch ist, ist, wenn du in diesen Fluss gehst, ja, und wenn wir die nächsten 5 Jahre uns mal so der Zukunft vorstellen, wie wir diese ja durchleben werden, was da auf uns warten wird, dann ist, glaube ich, ein schlechtes Denkmuster tatsächlich, dass wir vermeiden wollen, Fehler zu machen, vermeiden wollen, schwach dazustehen, vermeiden wollen, irgendwie, ja, nicht die Leistung abzurufen, die in den Momenten dann gefragt ist, weil, nein, eigentlich sollten wir uns mehr davon wünschen, weil genau das sind die Flüsse und die Momente, aus denen wir rausgehen werden und wirklich eine stärkere Person geworden sind. Und ja, dementsprechend sollte man an seiner Kognition, finde ich, arbeiten, beziehungsweise arbeiten im Sinne von einfach mal reflektieren, ob wir selbst eine Person sind, die manchmal ein ganzes bisschen zu viel streng ist mit sich selbst, wenn es darum geht, Fehler zu machen. Ich habe mich da selbst letztens ertappt, habe einen Fehler in meiner Beziehung gemacht. Und ich habe mich so, und irgendwann habe ich es realisiert. Ne? Wir brauchen immer einen Prozess, ein bisschen Zeit, damit wir es auch realisieren. Und dann habe ich es realisiert und dann war ich so wütend mit mir. Ich war so stinksauer mit mir selbst. Und dann dachte ich mir, warte mal, wie redest du hier eigentlich mit dir selbst? Kennt ihr dieses Meme oder das Meme, diese Filmszene? Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Exakt, das habe ich zu selbst. Ach, Gettle, wie redest du eigentlich mit dir?
Anzeichen einer Schizophrenie.
Jetzt ist es öffentlich.
Scheiße. Ja, passt. Manchmal stelle ich mir auch andere Stimmen vor von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die uns Themenvorschläge geben. Aber da müsst ihr nicht mal irgendwie... muss ich mir das nicht mehr ausmalen oder halluzinieren, sondern ihr könnt ganz einfach an @dreiertalk bei Instagram oder unter dreiertalk.premiumspodcast.de uns eine Nachricht schreiben, hoffentlich richtig. Ansonsten wird es jetzt gleich von einem sehr kompetenten Sprecher jetzt gleich auch nochmal gesagt, weil ich glaube, wir haben jetzt echt viele Impulse gesammelt, wie du, der jetzt hier gerade zuhört, einfach schauen kannst, wie du richtig gut reflektieren kannst, wo du schon stehst, stolz auf dich sein kannst und diese ganzen positiven Impulse nutzen kannst, um auch in den kommenden 5 Jahren dich noch mehr zu entwickeln, als du es dir jetzt vorstellen kannst. Und damit verabschieden wir uns. Ganz liebe Grüße von Benedikt,
Tim Crawford
und Jonas.
Mach's gut. Ui. Macht es gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du mehr über Gettlin, Jonas und Benedikt erfahren möchtest, freuen sie sich auf deinen Besuch unter dreier-podcast.de oder per Nachricht an Dreiertalk auf Instagram, gerne mit deiner Meinung, deinen Fragen, Themen und Anregungen. Bis zum nächsten Mal.